taktlos. Das Musikmagazin des Bayerischen Rundfunks und der Neuen Musikzeitung.
Willkommen zu Taktlos Nummer 5, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie live aus dem Sendekomplex 4 des Bayerischen Rundfunks Theo Geißler. Morgen gibt's hier in Bayern 2 Radio ja das große 68er-Veteranentreffen. Ein ganzer Sendetag will alle erdenklichen Phänomene dieser Generation aufspüren. Auch wir Taktlosen haben uns ausnahmsweise in den Sog dieser Bewegung begeben und gehen ihren musikalischen, politischen, pädagogischen und kommerziellen Aspekten nach. Streng dialektisch, versteht sich. Überbau, Mittelbau und Unterbau liefern uns die Kabarettisten Dieter Hildebrandt, Felix Janosa und Jos Rink. Als lebendes Beispiel für den erfolgreichen Marsch durch die Institutionen sitzt der Komponist Peter Michael Hamel hier neben mir im Studio und schüttelt sein kurz geschorenes Haupt.
Ich marschiere nicht.
Na ja, wir haben jedenfalls die Struktur unserer Stammhörerschaft vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir begrüßen zunächst einmal ganz herzlich Otto Rehhagel in Kaiserslautern, den Meistermacher. Glückwunsch aus München, Otto. Da kommt schon eine klammheimliche Freude auf, dass die unterprivilegierten Pfälzer unsere millionenschweren Bayern einfach spielerisch wegputzen konnten. Weiter so, Otto. Dass Sie das nicht ganz so locker sehen, lieber Herr Kultusminister Zietmeier, leuchtet uns intellektuell schon ein. Guten Abend übrigens, wie schmeckt der Edelstoff? Dass Sie aber auf der letzten CSU-Klausurtagung wieder nur den Sport als förderungswürdiges Schulfach in den Himmel gehoben haben, ohne ein einziges Wort über Musik zu verlieren, das tut uns emotional schon unheimlich weh. Hat Sie der Beckenbauer wieder nach Kitzbühel eingeladen? Woher wir das wissen? Von unserem Tupamaro-Freund aus guten alten Staatskanzleitagen, von Edmund Stoiber natürlich. Herzlich willkommen bei Taktlos, Herr Ministerpräsident. Tja, auch wir haben prima subversive Kontakte. Und via Satellit Astra Digital sogar bis in die Grand Prix-Stadt Birmingham. Da schaut und lauscht gerade unsere ganze deutsche Nation hin. Und zusammen mit den vielen Millionen Fans drücken auch wir die Daumen für ein Lied und für einen Star. Für den Song Diva von der sympathischen transsexuellen Sängerin aus Israel namens Dana International. Die ist einfach noch viel schriller als unser bundesrepublikanisches Werbeagenturprodukt. Ja, da helfen weder Nuss- noch Geheimratsecken. Tut uns leid, Gildo. Aber am Sonntag ist ja Muttertag und Zeit zum Händchen halten, Gildo. Wir hingegen schauen nach vorn und sind stolz drauf, dass wir Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, schon heute live hier im Studio die Siegergruppe des 99er Grand Prix vorstellen können. Der wird ja bekanntlich in Tel Aviv stattfinden. Es handelt sich um eine international sehr erfahrene Formation, gegründet schon im Dunstkreis der 68er. Sie haben es erraten, es ist Embryo. Venceremos, Embryo. Embryo hat sich ja ungefähr 1969 gegründet. War das so wie damals ja eigentlich alles eine politische Entscheidung?
Ja, politisch dahingehend, dass wir natürlich mit auf die Straße gegangen sind. Wir haben zum Beispiel in der berühmten Akademiebesetzung haben wir mitgemacht, wo also die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet von Studenten und die haben uns angerufen und gesagt, wir brauchen Musik, kommt. Und wir sind dann hingefahren mit unseren Instrumenten und die ganze Akademiestraße war voll von Polizeikräften, die eingreifen wollten, während die Studenten hatten die ganze Kunstakademie besetzt. Und es wurden zum Beispiel Fahrradrennen gemacht, schon in den Gängen. Ein Professor, der nachweislich bei den Nazis mitgemacht hat und bei der Akademie tätig war, wurde in seinem Hörsaal eingemauert. Also das waren wirklich Sachen, wenn man die heute an den Leuten erzählt, die sagen, wie war das möglich damals? Es war möglich, weil mit einem Schlag ging es los.
Ihr seid dafür ja auch ein bisschen bestraft worden, soweit ich weiß. Was ist denn da abgegangen?
Ja, was heißt bestraft? Ich meine, jetzt neben mir, der Lothar, der war bei der berühmten Gruppe Jack und Charlie, der kann vielleicht erzählen, die sind richtig erzähl mir.
Da ging es, glaube ich, um Franz Josef Strauß.
Genau, wir hatten damals eine Eröffnungs-Action in unserem Programm und da hatten wir als Landkommune, hatten wir unsere Kommune vorgestellt mit Mitgliedern und da hatten wir unter anderem auch Schweine und wir hatten da eine große Pappsau, auf der stand Franz Josef drauf. Ne? Wir haben nie den Namen Strauß genannt, aber es stand Franz Josef drauf und jeder hielt diese Sau für Franz Josef, nachdem wir die vorgestellt hatten auf der Bühne. Und er sich selbst wohl auch, weil er hat uns dann angezeigt und war beleidigt. Ne?
Was hat das gekostet?
Und das hat uns 12.000 Mark gekostet. Ne? Und die mussten wir bezahlen. Ne? Aber wir hatten viel Spaß. Ne? Wir hatten einen herrlichen Prozess in Kempten. Da waren hunderte von Leuten da, die haben an die Tür geklopft von außen, weil sie nicht mehr reinkamen. Ne? Ein Riesenaufstand wegen nichts. Ne? Also, aber
eure Musik hat ja aber, wie man jetzt hört, so ganz viel internationale Einflüsse. War das damals auch schon so, dass ihr also gleich nach draußen gegangen seid?
Ja, das ging eigentlich erst los, also zwei Jahre später. Und zwar im Jahr 71, da hatten wir eine Tournee nach Nordafrika. Und da haben wir erstmal Einflüsse bekommen aus dem afrikanischen Raum. Und das war für uns der Kick, kann man sagen. Ne? Also wir haben uns danach voll beschäftigt. Wir waren dann eine der ersten Gruppen hier, die gesagt haben, die außereuropäische Musik ist mindestens genauso wichtig. Und haben mit Musikern gespielt, haben die eingeladen.
War das ein Kick nur im Herz oder war es ein Kick im Hirn oder beides?
Alles, überall. Ne? Allein der Geruch in den Ländern, die Art der Leute zu leben, die Freundlichkeit, wie sie uns aufgenommen haben, während wir schon gemerkt haben, wie die Ausländer hier behandelt werden. Wir haben immer gesagt, Mensch, eigentlich müssten die uns mit Steinen bewerfen.
Ich meine, ihr lebt ja von eurer Musik. Ging das 70, 69, 68 gerade mit so auswärtig eingefärbter Musik auch schon?
Ja, damals war viel möglich, weil das war eine Aufbruchsstimmung und man konnte eigentlich fast avantgardistischer spielen, als wenn ich sehe, viele Gruppen heute, wenn die versuchen, also praktisch am Nullpunkt anfangen. Jeder ist Musiker, haben wir gesagt. Wir hatten nicht Musiker auf der Bühne, die einfach mitgetrommelt haben oder mitgetrötet oder mitgesungen. Das war ja also diese, wie überall, also wir haben gesagt, wir haben alle Grenzen niedergerissen. Es gibt nicht mehr die Trennung zwischen Bühne und Publikum und so weiter. Es ging ja bis in diese Anschauungen und da war vieles möglich. Ne? Es wurde auch vieles vom Publikum miterlebt. Während heutzutage ist es natürlich so, dass es schon wieder diese Schubladen gibt und die Leute wollen jetzt zum Beispiel Elektrobeat hören oder die anderen wollen nur Ethno pur hören und die anderen wollen nur Jazz pur hören und so weiter. Es war damals alles in einem Topf. Ne?
Wie habt ihr euch musikalisch entwickelt? Ich meine, man sammelt ja so Eindrücke und irgendwann fügen sich die dann zusammen zu einem Stil.
Ja, die Entwicklung auf jeden Fall durchs Leben, ne? Durch die Reisen. Weil wir haben, also um nochmal auf die Frage vorher zu kommen, weil es war natürlich schon schwer von der Musik nur von den deutschen Konzerten zu leben. Das heißt, wir mussten ins Ausland. Wir sind nach Italien gefahren, nach Spanien und dann auch nach Marokko und dann weiter bis nach Indien. haben überall gespielt, haben dadurch überleben können als Gruppe. Und durch diese Reisen waren wir gezwungen, natürlich mit den jeweiligen Kulturen zu kommunizieren. Sonst hätten wir gar nicht überleben können. Und dadurch haben wir das praktisch an Ort und Stelle gelernt und wurden praktisch zur Weltmusikgruppe.
Und wie klappt das heute mit dem kommerziellen Überleben?
Naja, ist nach wie vor nicht einfach. Ne? Man muss nach wie vor schauen, wo man bleibt, weil wir waren auch nie so mit den Subventions-Gigs oder Konzerten so nah beieinander. Und das heißt, wir waren schon immer mehr oder weniger auf uns gestellt. Wir arbeiten auch mit vielen freien Kulturgruppen zusammen, Centro Soziale Bewegung in Italien zum Beispiel. Oder Leute in Holland, die freie Kulturgruppen machen und so weiter.
Dann würde ich sagen, wir agieren jetzt einfach ganz kommerziell und ganz professionell. Ihr haltet eure CD hoch und ich glaube, ihr spielt da ja auch ein Stück draus.
Genau, das Stück heißt Haikus und ist im berühmten 17/8 im arabischen Tonsystem Rast.
Wenn über die 68er gesprochen wird, dann oft in Verbindung mit dem ziemlich pauschalisierenden Begriff Generation. Und wenn man nun zu dieser Generation gehört, wie ich, dann interessiert es einen schon, was die vorhergehende oder die nachfolgende Generation darüber denkt. Felix Janosa, ein gestandener Anfangs-30er, hat seine Auskunft in einer Art Tagebuch verpackt, was die Beatles 1968 alles so erlebten.
Ich will kein singender, dem Kapital höriger Wischmopp sein, sagt John Lennon am 3. Januar 68 seinem musikalischen Partner McCartney. Wir spielen nicht mehr live. Doch der für Bourgeoisie-Logik anfällige Paul entgegnet, das haben wir doch schon vor 2 Jahren beschlossen, John. Aus Trotz nimmt John bewusstseinserweiternde Drogen und erkennt, dass er Jesus Christus ist. Das wird am 10. Januar 1968 offen diskutiert. George Harrison meint, dass diese Entwicklung zu wichtig sei, als dass man irgendetwas überstürzen solle. Darum fliegen alle Beatles erstmal in den Ashram des Maharishi. Doch Ringo reist sofort wieder ab, weil ihm die Diät aus in Hanf gedämpften Zwergmöhren nicht zusagt. George nimmt Sitar-Unterricht und hat Probleme beim Saitenaufziehen. Paul nimmt Yogastunden und holt sich einen Knacks beim Lotussitzen. Nur John bastelt in seiner Zelle begeistert an einem Vorhang aus Ultraschall, der die Beatles vom Gekreische ihrer Fans abschirmen soll. Der Maharishi gibt den Beatles seine Bankverbindung und ein fröhliches High sein, frei sein, Terror muss dabei sein, mit auf den Heimweg. Am 19. Mai 1968 experimentiert John mit einem progressiven Vier-Fünftel-Takt. Vier-Fünftel-Nackt, ruft da eine schrille Stimme mit japanischem Oberschichtakzent. Für dich ziehe ich mich ganz aus, John. Wie schön, Yoko, antwortet dieser, lass uns Liebe machen, alle Nebengeräusche aufnehmen und als LP herausbringen. Was für ein schockierendes Cover, sagt die Plattenfirma zum schockierenden Cover, auf dem John Lennon und Yoko Ono nackt zu sehen sind. Körperweise treffen Briefe ein. John und sein japanischer Zwerg sind hässlich. Wir wollen lieber Paul nackt sehen. Dieser Shobi, der die Überlegenheit meines feministischen Künstlertums nicht verarbeiten kann, brüllt Yoko. Tu etwas, John. Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient, sagt John und versucht Paul beizubringen, dass seine repressiv-faschistoiden Verhaltensmuster nerven. Reden ohne Handeln ist Unrecht, kontert McCartney und versteckt Yokos Fingerfarbentöpfe. Yoko kreischt, tu etwas, John, worauf John Pauls Masterband von Yesterday in 87 Tonbandschnipsel unterschiedlicher Länge schneidet und diese an John Cage sendet. Cage bedankt sich mit einem Rezept für chinesische Pilzsuppe. Am 4. Juni 1968 legt sich John zum Singen auf den Studioboden, um seinen Stimmklang zu revolutionieren. Doch Yoko hält dies für konterrevolutionär, weil es nur dem Kapital nütze. Da erscheint Mick Jagger und spielt beiden seine neue Single vor, in der er sich fragt, was denn ein armer Millionärsjunge anderes tun könne, als in einer Rock'n'Roll-Band zu singen. John und Yoko halten Jaggers Statement für degutant und lassen ihn vom Notenbad entfernen. Einige Tage später möchte auch George aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord in Vietnam zusehen, etwas Eigenes aufnehmen. Wer noch nicht einmal seine Sita stimmen kann, rüffelt ihn Paul, hat nichts zu melden. Am 22. August verlässt Schlagwerkspieler Ringo entnervt das Kollektiv. Paul beschuldigt Yoko, weil diese nach Wiederauffinden ihrer Fingerfarbentöpfe das Schlagzeug bemalt hat. Fick dich ins Knie, entgegnet Yoko, was Paul aber nicht weiter aufregt, weil sie es auf Japanisch sagt. Eine Woche später ist Ringo wieder da. Er nimmt einen giftgrünen Pudding und bewirft Paul. Gegen eine Gruppenjustiz, in der die Rollen verteilt sind, skandiert er und ruft alle auf, sich sein Bündnis von uteralem Beat mit einem am eigenen Puritanismus obsolet gewordenen Bewusstsein anzuschließen. Da kehrt Produzent George Martin aus dem Urlaub in sein Tonstudio zurück, welches John und Yoko in eine 13 Quadratmeter große Matratzenlandschaft verwandelt haben, die mit Büchern von Marcuse, Mantra-Kassetten des Maharishi, schmutziger Unterwäsche und Pilzsuppe von John Cage drapiert ist. Am 10. September unternimmt George einen weiteren Vorstoß. Der Rock ist nur ein Gebrauchswert, Paul. Die Profitökonomie zementiert die Herrschaft des Tauschwerts, Paul. Nur die Aufhebung der Dialektik von Protest und Partizipation kann die Ambivalenz unseres Beat-Involvements rechtfertigen, Paul. Du musst dich von deinen simpel-merkantilen Ohrwürmern trennen, um die Inszenierung des Geschlechterkampfes zu durchschauen, Paul. Und jetzt gehe ich, Paul. Auch ein Hippie muss mal Pipi.
Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren
kontert Paul, während John ihm mit einem "Hast du Haschisch in den Taschen, hast du immer was zum Naschen" beisteht. Mit "Ho, ho, ho, Ho Chi Minh" versucht Yoko einzufallen, doch diese Phrase findet selbst John deplatziert. 68, eine gute Zeit für die Beatles, die das Jahr mit einer ausgelassenen Weihnachtsfeier beschließen, zu der Mick Jagger geladen hat. "Du, John, du solltest dir wirklich mal unsere neue Platte anhören", bettelt der verzagte Jagger, "denn es gibt schon viele Studenten im SDS, die uns ganz dufte finden, weil wir uns nicht vom System vereinnahmen lassen." Und da lässt John von Yoko unterm Weihnachtsbaum ab, schaut zu seinem alten Partner Paul McCartney hinüber und lächelt ihm in stillem Einverständnis zu.
Dass die kabarettistische Sicht der Dinge eine besonders genaue sein kann, bewies auch 1968 die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Allerdings hielten die Macher dort seinerzeit und sicherlich nicht nur altersbedingt einen gewissen Abstand zur frisch auftobenden Studentenbewegung. Oft wird er als ein Vater der sogenannten 68er-Bewegung bezeichnet. Inzwischen ist er auch schon längst wieder ihr Erbe. Es folgt ein 6-Minuten-Solo zum Thema von Dieter Hildebrandt.
Ich gehöre natürlich zu der Generation, die die 68er schon, sagen wir mal, gedämpft hat. Wir haben schon gesagt, Kinder, strengt euch nicht so an. Es wird nicht so kommen, wie ihr glaubt. Sie waren manchmal gingen bis an die Grenze der Lächerlichkeit. Also sie waren sehr hochmütig und diese Hochmut hat uns sehr amüsiert. Als sie auf die Straße gingen, waren wir schon so weit, dass wir das komisch fanden, wie sie es gemacht haben. Wir fanden also diese wie die Bersaglieri durch die Straßen tanzenden Menschen, die dann immer "Ho, ho, Ho Chi Minh", das fanden wir sau komisch. Und wir haben gedacht, vielleicht kann man das auch ein wenig würdiger machen. Und das hat uns getrennt. Also ich habe mit Dutschke mehrere erregte Streitgespräche gehabt. Und er hat uns natürlich schon Lahmarschigkeit und Alter vorgeworfen, obwohl wir damals noch gar nicht so alt waren. Aber wir waren eigentlich out. Uns haben sie als liberal geoutet. Wir fanden das Wort liberal sehr positiv. Wir fanden das Wort Demokratie sehr positiv. Wir fanden das Wort Räterepublik idiotisch. Wir fanden, dass sie einen Staat vorbereitet hatten, den es schon mal gegeben hat und der schon mal kaputt gegangen ist. Wir fanden ihre Ideen einfach nicht gut, wie es weitergehen sollte. Gut fanden wir, dass sie sich gerührt haben. Gut fanden wir, dass sie gesagt haben, dass der Muff in den Talaren endlich mal ausgeklopft werden muss und dass die alten Arschlöcher von den Kathedern runterkommen sollten, die ja immer noch aus der Nazizeit gewesen sind. Das fanden wir alles hervorragend. Natürlich hat die Sozialdemokratische Partei damals nicht geschafft, die Regierung zu übernehmen, die sie ja hätte eigentlich von rechts wegen von vornherein übernehmen müssen. Das war ja das, was uns so geärgert hat, dass die Schuldigen die Regierung übernommen haben und die Opfer praktisch in der Opposition saßen. Es ist unglaublich gewesen und das hat uns so aufgeregt, dass wir gleich auf die Kabarettbühnen gesprungen sind. Hier in München beispielsweise konnte man jeden Abend ein richtig knallvolles Haus mit Leuten, die sich um die Karten gerissen haben und Menschen und Geister und Intellekt bewegen. Wir konnten also Menschen hier schon überzeugen davon, dass es richtig ist, was sie denken. Mehr war ja auch nicht drin. Ich meine, ich kann sie auch nicht auf die Straße schicken. Das war nur der Ansatz zu einem gemeinsamen Denkprozess. Aber daran haben viele Menschen teilgenommen und viele kommen heute zu uns und sagen, ich war damals 15, mit ihnen haben wir angefangen, politisch zu denken. Es kam alles ins Wackeln, als die Theorie erfunden haben und die Theorie mitgeteilt haben, in die Praxis umgesetzt werden sollten. Also die sollten jetzt also politisch arbeiten. Und dann passierte das, was der SPD hier natürlich in München passiert ist, von einem, sagen wir, Polster von ungefähr 60% Mehrheit haben sie es geschafft, unter die 40% zu kommen, dadurch, dass sie eine deutsch-akademisch hochmütige Art des Politikmachens erfunden haben. Die haben also die arbeitenden Menschen überhaupt nicht teilnehmen lassen und haben ihnen auch nicht zugetraut, dass sie den Kopf dafür haben. Die alte Arroganz hat wieder zugeschlagen. Und das waren die 68er auch. Und da kann ich mich nur an meinen Freund Wolfgang Neuss erinnern, der unter dieser Geschichte wahnsinnig gelitten hat. Der hat ihn mit dem Komplex gehabt, er ist ein Volksschüler. Und als solchen haben sie ihn dann auch behandelt. Und daraufhin geriet er absolut in die Opposition. Das Lächerliche daran war, dass der eine dem anderen immer vorwarf, er wäre nicht links genug. Und das fanden wir schon damals sehr komisch. Wenn von Hause aus ist man links oder nicht. Ich kann mich nicht links machen. Ich denke links oder nicht. Es gibt immer noch links und rechts. Und links ist immer das, was die Schwachen unterstützt. Und rechts ist das, was sich darauf einen anderen Reim macht. Rechts ist das, was durch will. Rechts ist, dass man nicht darauf achtet, dass man sozial jemanden mitkommen lässt. Rechts ist, dass es einem scheißegal ist, wer unter den Brücken wohnt oder wie hoch die Mieten sind. Das ist alles rechts. Links ist alles das, was sich Gedanken macht, selber ein wenig weniger verdient und das Maul aufmacht und sagt, lasst sie mitkommen. Also die 68er haben sich ja auch geteilt, nicht? Der eine hat die Gitarre behalten und hat die Lieder weitergemacht und der andere wurde Manager. Der trug den schwarzen Koffer und wurde dann Abteilungsleiter beim Bayerischen Fernsehen oder was weiß ich alles noch. Und schauen etwas, sagen wir, etwas milde lächelnd auf ihre Vergangenheit zurück, was man ihnen um die Ohren hauen muss. Denn das hat ja, die 68er-Bewegung hat ja zumindest das Äußerste verhindert, nämlich dass diese Adenauer-Republik sich perfektioniert hätte. Es ist ja so, man kann etwas zertrümmern und die Trümmer bleiben und die strahlen ja weiter. Aus den Trümmern dieser 68er-Bewegung ist ja wieder, sind ja kleine Gruppen und Inseln entstanden. Und es ist ja nicht so, dass die einfach verschwinden. Es können sich die Inhalte von Hirnen nicht über Nacht völlig verändern. Es kommt immer mal wieder raus. Und wenn es in der Pädagogik gewesen ist, damals haben wir ja gedacht, Leute, die links sind, haben Vollbärte und schieben Kinderwagen und erziehen ihre Kinder in antiautoritären Kinderläden. Das ist ein bisschen einfach. So war es nicht. Später habe ich Rechte entdeckt, die hatten dieselben Vollwerte und fuhren Kinderwagen. Aber irgendwo in der Erziehung von Menschen, in der Erziehung ihrer eigenen Kinder, setzt sich da etwas fort, was damals, sagen wir mal, Theorie war und naja, ein bisschen Axiom auch war.
Erstaunlich, wenn ein gestandener Kabarettist das Wort Pädagogik deutlich in den Mund nimmt, ohne es sofort angeödet wieder auszuspucken. Denn egal ob 68 oder 98, gerade unter sogenannten kritischen Kreativen löst dieser Begriff nach wie vor mittleren bis tiefen Abscheu aus. Liegt das vielleicht an den Erziehungsmethoden? Petra Pfaffenhäuser hat ein charakteristisches Beispiel herausgegriffen, die musikalische Früherziehung. Sie wurde als Fach in den Jahren um 1968 erst entdeckt. Hat sie sich weiterentwickelt?
So oder so ähnlich klang musikalische Früherziehung zur Zeit der 68er. Das Fach wurde in diesem Jahr ausdrücklich in das Lehrangebot der Musikschulen aufgenommen. So ging jeder kleine Musikschüler mit einem Glockenspiel, einer Musikfibel und Wachsmalstiften bewaffnet zur Früherziehung. Für die Lehrkräfte war dieser Unterricht dabei genauso neu wie für die Schüler.
Es gab ein Praxisfeld, ohne dass ausgebildete Lehrkräfte dafür zur Verfügung standen. Und dieses Praxisfeld ist institutionalisiert worden durch den Verband Deutscher Musikschulen, in dem die Musikschulen organisiert sind und die ein Angebot für dieses Lebensalter machen wollten, um sich nicht von japanischen Angeboten der musikalischen Früherziehung überrollen zu lassen.
So Juliane Riebke, die in Hamburg als Dozentin für Musikpädagogik tätig ist. Während in den Musikschulen vor Ort musikalische Früherziehung gängige Praxis wurde, tat sich in der Ausbildung der Musikpädagogen sehr wenig. Forderungen nach neuen Studieninhalten wurden von Seiten der Studenten selten laut.
Interessanterweise ging das von den Lehrenden aus. Das waren nicht die Studenten. Und in meinem Fach Lehrer für Musikschulen, was also nur so ein Seminarfach war, in meinem Fach waren die Leute nicht ans Abitur gebunden. Das heißt, sie konnten also schon ab 16 Jahre aufwärts ins Studium einsteigen. Und das waren für mich halt sehr junge Leute. Und die jungen Leute waren, sagen wir mal, für alles offen. Aber sie hatten auch von nichts eine Ahnung.
Es dauerte noch fast 10 Jahre, bis musikalische Früherziehung ins Curriculum an Hochschulen und Universitäten aufgenommen wurde. Heute gibt es entsprechende Studienschwerpunkte und auch spezielle Lehrkräfte an fast jeder Musikschule. Die Unterrichtsmethoden sind dabei sehr vielfältig. Tanz, Singen, Spielen, Geräusche machen, Geschichten erzählen oder verkleiden sind fester Bestandteil des Unterrichts. Reinhard von Gutzeit, Leiter des Bruckner Konservatoriums in Linz und lange Zeit Vorsitzender des Verbandes Deutscher Musikschulen, sieht das größte Problem der Musikschulpädagogik darin, einen Anschluss an die musikalische Früherziehung zu finden, der Elemente daraus übernimmt und in den weiterführenden Instrumentalunterricht integriert.
Das ist eines der zentralen Probleme der Musikschulpädagogik, dass wir Lehrer haben, die mit durchaus nicht konformen Philosophien herangehen. Die einen wollen entfalten, begaben, Fantasie, die anderen sehen Instrumentales, Handwerkliches, Technisches wichtig. Und wenn ein Kind so im Alter von 8 Jahren von der einen Abteilung in die andere überwechselt, dann gibt es manchmal erhebliche Irritationen.
Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Der Instrumentalunterricht an Musikschulen sieht noch fast genauso aus wie vor 30 Jahren. Gruppenunterricht und Improvisation sind oftmals noch Fremdworte. Die Geldknappheit und der Kampf um Schülerzahlen und Förderungen tun ihr Übriges dazu. Viele Schulen sehen sich vor der schweren Aufgabe, öffentlich ihre Existenzberechtigung unter Beweis stellen zu müssen. Aber auch die Lehrer tun sich schwer mit der Einbeziehung neuer, kreativerer Methoden in ihren Unterricht. Wo liegen Alternativen und Perspektiven? Ist vielleicht eine 98er-Bewegung vonnöten? Eine entsprechende Initiative, die öffentlich auf die Situation der Musikschulen aufmerksam machen will und sich kreatives Lernen auf die Fahnen geschrieben hat, ist in Vorbereitung.
Der Musikrat hat ja eine Aktion Musik ins Leben gerufen, bei der es eigentlich genau um dieses geht. Im Rahmen dieser Aktion müsste auch spielerisches, lustbetontes und leistungsorientiertes auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Denn so ist die Musik eigentlich immer gewesen. Nichts macht so viel Spaß, wie eine gute Leistung abzuliefern, auch im musikalischen Bereich.
Vielleicht gelingt es auf diese Weise, die Prinzipien der musikalischen Früherziehung in die weitere musikalische Ausbildung hinüberzuretten. Dann macht das Erlernen eines Instruments wieder mehr Spaß und weniger genervte Kids um die 13 werfen die Flöte ins Korn.
Dieses Opus entstammt einem Früherziehungsprogramm mit dem beziehungsreichen Namen Musikkater, vielleicht weil man einen davon kriegen kann. Eine Frage an unsere Studiomusikanten: Wie sind denn eure Vorstellungen von musikalischer Erziehung?
Ja, Learning by Doing auf jeden Fall. Dann viel Jazzmusik hören, improvisieren. Genau das, was früher, also mein Musiklehrer, der hat mir das verboten. Das nehme ich halt auch.
Ne? Macht, was man euch verbietet.
Genau. Und das nächste Stück, das wir jetzt spielen, das geht auch ein bisschen in Richtung. Das heißt Try to Be.
Peter Michael Hamel ist sozusagen Ensemblemitglied von Embryo, hauptberuflich allerdings Komponist, Buchautor und neuerdings Kompositionsprofessor an der Hamburger Musikhochschule. Das klingt nach Marsch durch die Institutionen, eine 68er Bilderbuchkarriere, Peter.
Ja, ich marschiere also nicht gerne, weil ich war beim Barras und die Formalausbildung war entsetzlich und ich habe auch nicht bei Huberweg 1969 auf die Akademie in München, auf die Akademie der Künste hin, so gerne in der Masse da mitgerufen und mitmarschiert. Das Marschieren hat mir nie gepasst. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich traurig bin, dass ich jetzt nicht mitgespielt habe. Es ist da das Studio nicht groß genug für einen Klavierflügel oder dergleichen. Und mein kleines Spinett ist noch nicht in dem guten Zustand, dass ich da mitwirke. Ich habe aber den Spaß, immer wieder mit Embryo auch heute noch zu spielen.
Du hast 68 studiert.
Ich habe 68 in Berlin gelebt im Sommer und habe mit dem Living Theater gearbeitet. Als Musikassistent. Ich habe mich mit der schwarzen Musik beschäftigt. In München war ich im Birdland, in Haidhausen. Ich habe ein Stück geschrieben, Kämpfen hier und jetzt. Eldridge Cleaver, der ist gerade verstorben, Angela Davis vertont. Als Komponist war ich dann plötzlich Liedermacher. Ich habe Musik als Agitation verstanden. Und es gab einen Szenewechsel für mich von dem braven Hochschulwesen der Arztestraße. So brav war es gar nicht, aber ich meine so unaffiziert durch die Studentenbewegungen oder wie das damals ja hieß, Unruhen, habe ich einen Szenewechsel vorgenommen, eher in die Jazz- und Beatnik-Generation. Also einfach das, was genau das war, was ausgegrenzt war. In vielerlei Hinsicht ausgegrenzt war.
Warst du richtig politisch organisiert?
Ich war mehr Sympathisant als Mitglied, zum Beispiel vom Republikanischen Club, vom Deutsche Friedensunion und später in Berlin SDS.
Glaubst du, dass die politische Situation auf deine Kompositionen damals Einfluss hatte?
Mit Sicherheit.
Wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, also ich war völlig weg von der Tonalität und heute wird immer gesagt, ja, er reiste nach Indien und brachte die Tonalität zurück. Also so ist es nicht. Hans Eisler hat die Tonalität zurückgebracht. Also das Brinkmann-Seminar über Eisler in der FU war ausschlaggebend. Also die Frage, mit welchen musikalischen Mitteln kann ich mehr Menschen erreichen, als im kleinen Kreis der Experten mich aufzuhalten.
Für dich gab es ja dann auch die Zeit, wo du aus Deutschland weggegangen bist. War das eine Flucht?
Nee, das war zum Lernen. Nein, also ich bin schon mittendrin gewesen. Ich war ja auch an den besagten Tagen da in 68 in Berlin. Auch da war übrigens auch mit Dutschke bekannt. Übrigens in einer Versammlung mit dem französischen Schriftsteller Armand Gatti, was eine ganz große Persönlichkeit ist, die ist so ausgegrenzt worden. Wir wissen eigentlich nichts von den großen Theaterstücken des Armand Gatti. V wie Vietnam, die zweite Existenz des Lagers Tattenberg. Dinge, die eben über das Living Theater zu mir kamen. Living Theater war Julian Beck, war Judith Malina. 87 hat Malina meine eigene Cassandra inszeniert. Aber damals war ich also auch wirklich aufgerissen für die Aktivitäten, die auch mit Anarchismus zu tun hatten. Und ich bin mit vielen Dogmatikern und Leuten, die gewartet haben, wann können sie in irgendeiner Weise ihre eigene aggressive Potenziale ausleben, dann bin ich damit ausgestiegen. Ich bin ja dann in was ganz anderes rein.
Aber eine wichtige Zielgruppe von uns 68ern, nämlich so die Arbeiterschaft, die haben wir nie richtig erreicht, speziell jetzt auch mit der Musik, so wie du sie gemacht hast. War das nicht ein dicker Widerspruch?
Ja, zumindest war er mir bewusst, denn ich lebte in der Stephanstraße 4 in einem Haus von einfachen Leuten als Untermieter und Mutter Blümchen hat gesagt, was willst du mir agitieren, Christa Honneff, dann agitiere ich dir. Also in dem Sinne, die Wirklichkeit sieht schon etwas anders aus, nicht? Es gibt sowas, wie auch Hildebrand vorhin sagte, nicht? Diese verbissene Arroganz, nicht? Die ist schon auch bei mir vorhanden gewesen. Oder dieses untereinander sich so ausstechen, die links untereinander hat sich so lange intern kaputt gemacht, bis die schweigende Mehrheit das wieder übernommen hatte, nicht? Das war schon auch mir schon klar. Und ich bin dann auch ausgestiegen aus den Großschienen des intellektuellen, rein theoretischen und bin dann in Alt-Moabit ja mit richtig in einem Lehrlingsprogramm als Relax-Musiktherapeut aufgetreten.
Ich mag aber trotzdem nochmal nachfragen. Die Musik der 68er, das war die Musik der Stones, das war MC5, das waren solche Sachen. Es war nicht Kagel, es war nicht Stockhausen,
ja,
es war auch nicht Hamel.
Ja, es war bei Luigi Nono und es war Bernd Alois Zimmermann, also zumindest für mich.
Das war die Musik einer kleinen intellektuellen Elite.
Ja, aber sie hatte schon den Versuch auch unternommen. Also bei Nono weiß ich das. Vielleicht singen die Italiener in Fabriken. Also er hat jedenfalls die Idee gehabt, dass das möglich ist. Ne? Ich musste mich gewissermaßen von der Szene Neue Musik hinaus katapultieren in die Szene Liedermacher, die es ja auch eigentlich so gar nicht gab, und Popmusik, auch Zusammenspiel mit Embryo, selber eine Gruppe machen, um auf die Straße zu kommen, um mehr Kommunikation zu haben, mehr mit den Menschen umzugehen.
Du hast ja auch so eine ganz konventionelle, konservative Erziehung genossen. Wie hast du dich freigemacht? Wie kam das, dass du politisch bewusst wurdest?
Ja, extrem gesagt, ich war in der Küchenpersonal des Lufttransportgeschwaders Neubiberg. Ich habe jeden Tag um 7:30 die Stärkemeldung gemacht und die Abendzeitung galt als linke Zeitung, die durfte man nicht lesen.
Der Kommissar als Schule der Nation?
Ja, aber anders als die dann gedacht hätten, dass es sich so ereignet hat. Ne? Mit dem letzten Tag, den ich Soldat war, bin ich gleichzeitig im Republikanischen Club gewesen.
Es gab ja auch eine emotionale Entwicklung in den 68ern. Die Liebe wurde angeblich frei, die Gefühle wurden freier. Hat das bei dir geklappt?
Ja, so viele Freundinnen waren es nicht. Nee. Wichtiger war für mich die Idee, ob es überhaupt was bringt, was verändern zu können. Also ob das geht. Nicht. Später hat mir der Catch gesagt, if you try to improve the world, you do it even worse. Also wenn du versuchst, etwas zu verändern mit Absicht, dann machst du nur noch was schlechter dran. Ich bin gleichzeitig immer in einer Distanz auch gewesen, zu allen Massenbewegungen. Nicht. Im Grunde bleibe ich, was ich bin, irgendwie doch eher ein Anarchist.
Aber fassen wir doch diesen Bereich nochmal an. Du lebst heute in einer, soweit ich das mitbekomme, sehr glücklichen Ehe, in einer sehr glücklichen Zweierbeziehung. Ist das nicht irgendwo ein bisschen im Widerspruch zu dem, was dich 68 auch mitbewegt und angetrieben hat?
Nein, ich habe eine größere Verantwortung zu meinen Kindern. Und das habe ich von der Zeit ganz bewusst. Ich versuche, dass sie nicht so manipuliert werden. Und dass wir nicht verschweigen. Was war eigentlich der Grund? Warum sind wir eigentlich sauer gewesen? Mir haben sie doch nichts erzählt von den Nazis. Und wenn ich dann weitergehe von den 68ern in die RAF, die paar, die ich kenne, zum Beispiel den Peter-Jürgen Buck, mit dem bin ich auch befreundet, ne? Der Papi hat Nationalzeitung gelesen. 10 Jahre wurde es verschwiegen, dass da irgendwas gewesen sein, und dann hieß es, das war ja gar nicht wahr. Und diese verlogene Zeit der 50er Jahre, gucken wir so Filme an, alleine die Anzugsordnung, nicht? Das erst einmal war eine Motivation. Und die Experimente auf dem Gebiet der Liebe. Nur ja, ich habe auch schon mal einen Tripper gehabt. Ne?
Hast du auch Hasch geraucht?
Aber sicher. So, aber was soll man noch outen?
Hüpfen wir zurück zur Musik. Du hast gesagt, du bist ins Ausland gegangen, um zu lernen. Was war das für eine Lehre, die du da gemacht hast?
Nun ja, also beispielsweise das Living Theater, nicht? Also die haben sich ja auch. Vorhin hieß es mal, das ist etwas in zwei Richtungen gegangen, nicht? Contemplatio, Agitatio, nicht? Die einen sind in die Innenwelt vielleicht zu extrem gegangen, auch im Living Theater, und die anderen zu sehr in die Geschäftigkeit, das Action, dann der RAF. Ne? Und beides war nicht mehr zusammenzukriegen. Gleichzeitig aktiv verändernd wirken zu wollen und innerlich sich selber auch die Frage zu stellen, was muss ich an mir selber ändern, damit ich dem überhaupt standhalte, was ich da proklamiere, zum Beispiel im Alltag.
Du bist nach Indien gegangen, du hast meditiert und als du zurückkamst ein Buch geschrieben, und dann hattest du ein Klischee weg. Du warst nämlich so der Meditationshamel, der Sita-Hamel. Wie ging's dir da?
Ja, es fehlte halt ein Teil, der immer in mir auch immer war. Der wurde halt nicht so betrachtet, ne? Oder nicht so deutlich. Ne? Es wollte niemand das Ganze. Nee, es wird ja alles in Kästchen gewollt. Entweder oder. Ne? Sowohl als auch ist nicht gefragt. Die gleichzeitige Überwindung von Gegensätzen, das ist auch heute nicht gefragt.
Ist das, das wollte ich dich fragen, vielleicht genau das Problem der 90er, dass da eben dann die Schubläden sehr rechtwinklig und sehr kleinräumig offen stehen.
Na wunderbar, da bist du in vielen gleichzeitig. Ne? Aber dann stellst du das System der Schubladisierung in Frage. Ne?
Danke, Peter. Das Gefühl des Aufbruchs, der Veränderung übertrug sich 68 unterschiedlich auf die arrivierten Künstler. Unter den Komponisten galten Maurizio Kagel oder Karl-Heinz Stockhausen seinerzeit sicherlich schon als anerkannt. Martin Hufner hat in zeitgenössischen Schriften geforscht und charakteristische Stellungnahmen ausgegraben.
Die 68er haben auch die Avantgarde-Komponisten in ihren Bann geschlagen, um up-to-date zu sein, um Gesinnung zu zeigen, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Der Gründe mag es viele geben. So elfenbeinern sich die musikalische Avantgarde gern auch gibt, so sehr will sie sich als korrekturgebendes Heilmittel verstanden wissen. Dieses Heilmittel drängte es 68 verstärkt an die Öffentlichkeit. Neue Musik, jene Insel von winselnden Besserwissern und Ästheten, stand der Revolte bei, in Worten, Werken und Taten. Und so begaben sich einige Komponisten in die krawattierten Konzertsäle. Man schrieb sich ein in die goldenen Bücher der Revolutionsgeschichte. Darüber ergoss Mauricio Kagel seinen beißenden Spott.
Leider sehe ich auch Komponisten an der nächsten Chile-Kantate arbeiten, in der die Schreckenstaten der Militärdiktatur in säuberlich organisierten Tonreihen disponiert werden. Oder ein Griechenland-Oratorium für Soli, Chöre, Orchestergruppen und elektronische Klänge mit gut hörbaren Opferschreien und Foltergeräuschen, damit das internationale Publikum das Engagement spürt. Und das Wort Freiheit wird durch den Klangwolf des Synthesizers so lange moduliert, bis man es deutlich missversteht. Und schließlich erhebt sich das leidende Proletariat aller Länder im Zeichen der Dankbarkeit, wenn Komponisten durch Tonsetzung des Marxischen Kapital sich mit ihm solidarisieren.
Während die einen auf den Zug des Revoluzertums aufsprangen, flowerpowerten sich andere in den Zustand zugedröhnter Gehirnabschaltungstechniken, Yoga für Blumen. Mitten in die Maiunruhen komponierte Karl-Heinz Stockhausen zum Beispiel folgendes Werk.
Denke nichts. Warte, bis es absolut still in dir ist. Wenn du das erreicht hast, beginne zu spielen. Sobald du zu denken anfängst, hör auf und versuche, den Zustand des Nichtdenkens wieder zu erreichen. Dann spiele weiter. 10. Mai 1968.
Freilich haben die kleinen Kuckucksblicke der Komponisten ihre Chancen auf Einkehr in die sozialistischen Walhallas und syrianischen Nirvanas gesteigert. Wer jedoch die Situation richtig zu deuten vermochte, der verabschiedete sich und warf einen letzten Blick in die Pop- und Rockmusik, die das musikalische Ruder nun endgültig übernahm. Die Revolution der Avantgarde ging baden, und zwar ohne nass zu werden.
Wo sich Karl-Heinz Stockhausen heutzutage hingebeamt hat, ist bekannt. Und wo Kagel steht, auch. Was mit uns 68ern wirklich los ist, erfahren wir aus der Predigt unseres Fratello in Musica, Jos Rink.
Liebe Musikgemeinde, verklärt schauen wir heute zurück auf die 68er-Bewegung. Sicherlich war der Mai 68 der Höhepunkt dieser Zeit. Musikalisch gesehen war das Wichtigste aber schon in den Jahren davor geschehen. Anfang der 60er Jahre erkannte Bob Dylan »The Times, they are changing«, machte einen Haufen Kohle mit Protestsongs und legte dieses Geld peinlicherweise zum Teil in Rüstungsaktien an. Für manch 68er, sieht man die Börse, ist er noch heute ein Vorbild. Die Doors wurden vor allem deshalb berühmt, weil ihr Sänger Jim Morrison es liebte, auf offener Bühne seinen Schniddelwutz auszupacken. Ja, vieles war möglich damals, vieles erscheint uns heute befremdlich. Wie ist es anders zu erklären, dass die Legende von Woodstock von der Nachfolgegeneration der 68er lässig als Aktion 500.000 suchen ein Klo bezeichnet wird. Mick Jagger forderte uns Mitte der 60er Jahre auf, eine Nacht mit ihm zu verbringen. Let's spend the night together. Konnten wir ahnen, dass der Mann damit ein ganzes Leben meinte? Ja, liebe Musikgemeinde, da fragen wir uns nun doch, die 68er, Oldies but Goodies, oder aber die 68er, Too old to rock and roll, too young to die?
Ja, ja, nur immer feste Druff. Ganz schön unsolidarisch, diese jungen Hüpfer. Aber eins kann ich euch hochdialektisch sagen. Wenn es uns nicht gegeben hätte, dann hättet ihr heute ganz schöne Profilierungsprobleme. Und außerdem gäbe es morgen hier in Bayern 2 Radio dann vielleicht einen Radiotag zum Thema »Wir wollen den totalen Sieg, Birmingham, wir kommen wirklich«. Und nicht zum vergleichsweise harmlosen Phänomen die 68er. Bis zur nächsten Taktlos-Sendung am 5. Juni verabschiedet sich hier Theo Geißler. Übrigens, Taktlos gibt's natürlich im Internet. Die Adresse www.nmz.de/taktlos. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr von Embryo hören wollen, dann fahren Sie doch auf der Stelle ins Münchner Loft, Friedensstraße 22, gleich hinterm Ostbahnhof. Dort geht's in einer guten halben Stunde weiter.
Ja, und ich wollte noch durchsagen, also die heute kommen in die Friedensstraße 22 ins Loft, die haben ermäßigten Eintritt. Und außerdem spielen wir nächste Woche in der Blütenstraße 1 in der Galerie Lea am 17., am 18. und 19. Also am 18. und 19. Mai in der Blütenstraße.
Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Worte, die nicht durchgeführt wurden. 100 Blumen blühen und 100 Schulen miteinander wetteifern. Unterschiedliche Formen und Stilarten können sich in der Kunst frei entwickeln. Und unterschiedliche wissenschaftliche Schulen können frei miteinander wetteifern. Es ist schädlich, wenn durch administrativen Zwang ein bestimmter Kunststil oder eine bestimmte Schule durchgesetzt wird und andere verboten werden. Was in Kunst und Wissenschaft richtig oder falsch ist, soll durch freie Diskussion unter Künstlern und Wissenschaftlern und in der praktischen künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeit entschieden werden. Es darf nicht auf simple Weise geregelt werden.
Das war Taktlos die Fünfte, das Musikmagazin des Bayerischen Rundfunks und der Neuen Musikzeitung. Moderation Theo Geißler, Ton und Technik Renate Latta, Regie Christoph Stechbart, Redaktion Wolf Löckle.